Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Jessica Stormberg. Einen schönen guten Tag. Wir haben mit dem Vorsitzenden des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister gesprochen. Wer die Situation seines Berufsstandes sieht angesichts der Vorfälle der letzten Tage mit hohen Aggressionen und Polizeieinsätzen, aber auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Wie viel Grundsteuer muss demnächst gezahlt werden? Diese Frage stellt sich in den ostdeutschen Ländern umso mehr wegen der Berechnungsgrundlage. Über die Verunsicherung berichten wir. Und der Sächsische Landeswahlausschuss gibt gerade bekannt, welche Parteien zur Landtagswahl am 1. September zugelassen werden. Und bekannt gegeben wird auch, mit welcher Landesliste die AfD antreten darf. Dazu sprechen wir mit unserem Landeskorrespondenten später in der Sendung. Das haben wir heute für Sie in Deutschland heute. Wir haben jetzt schon einige heiße Tage erlebt und das ist ja die Zeit, in der es in den Freibädern voll ist, die Menschen auf der Suche nach Abkühlung und Erholung sind. Allerdings gibt es derzeit einige Entwicklungen, die eher mit Erholung jetzt nicht so viel zu tun haben. Wenig Personal, mehr Nichtschwimmer und dann gab es jüngst einige Vorfälle von enormer Aggressivität, bei der am Ende sogar manches Mal die Polizei heranrücken musste. Peter Harzheim ist der Vorsitzende des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister. Mit ihm habe ich vor der Sendung darüber gesprochen und ihn zunächst gefragt, was sich verändert hat.
Ja, was ist anders? Wenn ich den Vergleich ziehe zu vor 40 Jahren, da hat das Wort Respekt damals eine andere Bedeutung gehabt, als wie es heute definiert wird.
Und wenn Sie es vergleichen mit den letzten 4, 5 Jahren?
Ist eine Steigerung zu verzeichnen. Wie gesagt, wir haben einen schleichenden Prozess gehabt, dass das Wort Respekt also nicht mehr die Bedeutung hat, wie es früher war. In der Form, dass hier also auch bei uns kulturelle Unterschiede vorhanden sind, die also ganz exorbitant in den letzten Jahren gestiegen ist. Gerade diese Gruppen sind in den Freibädern sehr stark vertreten. Die rotten sich unerklärlicherweise auf einmal zu Gruppen zusammen und versuchen dann, ihre Vorstellungen so ein bisschen zu transportieren in Form von Gewalt, indem sie halt eben unsere Werte, unsere Einstellungen missachten. Mit Absicht, sage ich mal ganz grob.
Und das können Sie ganz klar einer bestimmten Personengruppe zuordnen?
Unter anderem mit. Nicht einer bestimmten, sondern das ist ein Teil mit dabei, der aber exorbitant zugenommen hat. Es gibt auch woanders, auch in unseren Reihen, Leute, die Randale machen, weil halt eben das Wort Respekt nicht mehr die Bedeutung hat, wie es früher war. Die Aggressivität zunimmt, weil die Hemmschwellen niedriger werden. Und da muss ich ganz direkt angreifen, Thematik in der Form, dass halt eben unsere Politik, die Leute an der Basis, sprich Polizei, Ordnungshüter oder auch unsere Leute in den Bädern, die Aufsicht führen, nicht mit der nötigen Rückendeckung versieht.
Was bräuchte es denn?
Ja, es müsste, sagen wir mal, mehr durchgegriffen werden. Das heißt, wenn Strafen ausgesprochen werden, dann müssten die auch abgearbeitet werden, diese Strafen. Das heißt, es muss auch schon mal ein bisschen wehtun. Das ist so, als wenn Sie dem Kleinkind die Möglichkeit geben, Kleinkinder versuchen immer, sich auszuleben bei den Eltern, gucken, wie weit können sie gehen. Je mehr sie das zulassen, umso mehr geht die Spirale nach oben und sie haben nachher keine Möglichkeit mehr einzugreifen. So ist es bei den Heranwachsenden, bei den Jugendlichen oder auch bei diesen Gruppen. Je mehr wir denen zulassen, umso mehr versuchen sie zu machen und irgendwann ist die Eskalationsspirale so hoch angesiedelt, dass es explodiert.
Wir haben die Situation, Ihr Verband spricht von 2500 Stellen, die fehlen, dass die Bademeister nicht so personell ausgestattet sind, wie sie sein sollten. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht momentan dar?
Das ist wohl wahr. Wir haben diesen Fachkräftemangel. Das ist auch ein schleichender Prozess gewesen. Früher war es so gewesen, hatten wir genügend Fachkräfte, konnten auch gewisse Situationen im Vorfeld schon klären. Deswegen hängt das auch damit zusammen. Wir brauchen keine Security in den Bädern, sondern wir müssen Fachkräfte haben. Bloß, das ist aber auch ein Betreiberproblem, weil der Betreiber in der Verpflichtung ist, auch entsprechende Stellen und Plätze zur Verfügung zu stellen und die Leute einzustellen und auszubilden. Da muss halt eben mehr für unser Berufsbild gemacht werden. Und da komme ich zu dem Punkt, wo ich dann sagen möchte, dass der Schwimmmeisterberuf nicht so negativ ist, wie er im Moment dargestellt wird. Er ist vielseitig. Wir haben viele Positionen abzuklären. Wir sind Ersthelfer, wir sind Psychiater, wir sind Seelentröster, wir sind Aufsichtsperson, wir sind Schwimmlehrer, wir sind Animateur, wir sind Kassierer, wir sind zuständig für die Aufbereitung in den Bädern. Das ist eine vielseitige Aufgabe, auch eine schöne Aufgabe, wo sich jeder drin auslassen kann. Ja? Nach der Grundausbildung der 3 Jahre zum Fachangestellten haben sie so viele Möglichkeiten, sich auszuweiten und können das auch komplett ausleben in den Bädern. Ja, wenn dann halt eben dazu käme, dass dann die Besoldung entsprechend wertgeschätzt bezahlt würde, wir familienfreundliche Arbeitszeiten hätten und dann halt eben auch die Möglichkeit schaffen würde, dass wir Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen und die Personen nach draußen generieren, dann würden wir auch den Personalmangel nicht heute, aber im Laufe der nächsten Jahre adäquat beseitigen können.
An wen geht denn Ihre Kritik? An die kommunalen Betreiber oder an die...
Nicht an die kommunalen Betreiber, das sind diejenigen, die die Leidtragenden sind, die kommunalen Betreiber. Meine Kritik geht an die Politik ganz oben, die also die Rückendeckung vermissen lassen. Wenn ich jetzt so ein Trio Infernale wie Heil, Giffey und Spahn hätte, die wie für die Krankenschwestern und Altenpfleger eine Rahmenbedingung schaffen, wo man halt eben Fachkräfte braucht, wo die eingesetzt werden müssen und auch entsprechenden Lohn haben. Sowas bräuchten wir in einer kleinen Form, auch für unsere Berufsgruppe. Dann wären wir schon einen Schritt weiter. Und dann ist es also so, dass der Beruf, der ein schöner Beruf ist, auch mehr Anerkennung finden wird.
Sehen Sie auch einen Zusammenhang in dem personellen Mangel, in der Situation, dass es mehr Nichtschwimmer gibt, als es sie früher gab?
Das hängt mit zusammen dabei. Aber da gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Es muss schon in der Grundschule angefangen werden. Da sind ja schon Projekte am Laufen, dass die Kinder früher schwimmen lernen. Es ist so, dass ca. 40-50% der Viert-, Fünf- und Sechstklässler heute nicht mehr sicher oder gar nicht schwimmen können. Und da muss angefangen werden. Jetzt kommen noch die Kinder der Migration, der Flüchtlinge hinzu. Da muss in den Schulen mehr Personal für Schwimmunterricht, Sportunterricht bereitgestellt werden. Oder auch in der Erziehung. Im Vorfeld der Schule müssen die Eltern schon dazu bewogen werden, mit den Kindern vielleicht in Schwimmkurse zu gehen oder in das Bad zu gehen, um schwimmen zu lernen.
Fehlt Ihnen da die Kultur? Also mangelt es daran, dass die Eltern nicht mehr das Bewusstsein haben, die Schulen nicht die Kapazitäten und die Kommunen nicht die Zeiten, die dafür notwendigen Badezeiten, die es bräuchte?
Sie haben das gerade in einem Satz alles zusammengefasst. Die Punkte sind wohl dafür ausschlaggebend.
Sagt Peter Hartzheim, Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Bademeister, zu den gestiegenen Aggressionen in den Freibädern, dem Personalmangel und dem Problem einer zunehmenden Zahl von Nichtschwimmern. Wie viel Grundsteuer muss künftig gezahlt werden? Die Einigung der Regierungsparteien auf das Konzept von Finanzminister Olaf Scholz sieht ja so aus, dass der Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete bei der Berechnung eine Rolle spielen. Und die Einigung sieht auch vor, dass jedes Bundesland eine eigene Regelung einführen kann. Bayern und Sachsen scheinen das zu planen, berichten verschiedene Medien. Auch Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen denken demnach über eigene Gesetze nach. Aber egal für welches Modell sich ein Bundesland entscheidet, das letzte Wort haben weiter die Kommunen mit ihren Hebesätzen zwischen 0 und 960%. Gerade in den ostdeutschen Ländern ist nun die Befürchtung, dass das zu deutlichen Steuererhöhungen führen könnte, weil die Grundsteuer dort anhand der Wertverhältnisse von 1935 berechnet wird, im Vergleich zu 1964 in den alten Bundesländern. Unser Landeskorrespondent aus Sachsen-Anhalt, Christoph Richter, über die Verunsicherung.
Die Einwohner in der Gemeinde Barleben zahlen die höchste Grundsteuer in Sachsen-Anhalt. Die Kommune fordert einen Hebesatz von 700% von den Grundstücksbesitzern und Mietern. Barleben kann sich das leisten, denn es liegt im Speckgürtel der Landeshauptstadt Magdeburg. Die Grundsteuerreform der Bundesregierung sorgt in der knapp 10.000 Einwohner großen Gemeinde allerdings für Verunsicherung. Anwohner fürchten, dass sie künftig noch tiefer in die Kasse greifen müssen.
Tja, wahrscheinlich wird es dann kommen. Also gerecht wäre das nicht,
sagt eine Eigenheimbesitzerin. Seit 1965 wohnt sie in Barleben, einer der reichsten Gemeinden Sachsen-Anhalts. Hier befindet sich neben dem Redaktions- und Druckhaus der Magdeburger Volksstimme unter anderem die größte Produktionsstätte des Pharmaunternehmens Sandoz. Viele der Menschen sind beim Thema Grundsteuerreform völlig überfragt, schütteln mit dem Kopf, auch weil sie das System nicht mal im Ansatz verstehen.
Das ist bei uns, ich sag mal, irgendwo mit drin, ja, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass ich deswegen umziehe.
Der Hintergrund der Grundsteuerreform: Das Bundesverfassungsgericht fordert eine gerechtere Berechnung der Grundstückswerte, denn die basieren zurzeit auf völlig veralteten Zahlen. Im Osten basieren sie auf Grundstückswerten aus dem Jahr 1935. In den westlichen Bundesländern beziehen sich die Daten auf Werte aus dem Jahr 1964. Nun muss reformiert werden. Und die Zeit drängt, denn bis Ende dieses Jahres muss das Gesetz stehen. Der Bund der Steuerzahler befürchtet Steuererhöhungen, gerade im Osten Deutschlands. Die Grundsteuer werde sich hier im Durchschnitt um 70% erhöhen, sagt Ralf Seibicke vom Bund der Steuerzahler in Sachsen-Anhalt.
Der Osten ist deswegen besonders betroffen, weil der Ausgangswert niedriger ist als im Westen derzeit. Und durch die Anpassung und Vereinheitlichung, die verfassungsrechtlich vorgegeben und notwendig ist, werden wir einen höheren Ausgangswert im Osten haben als bisher.
Ein großes Problem seien auch die sogenannten Hebesätze der Kommunen, ergänzt Seibicke.
Heißt, ich kann auf den ermittelten Betrag, die Bewertung des Grundstücks, kann ich einen Prozentsatz draufschlagen, den in der Regel die Gemeindevertretung oder der Stadtrat festlegt, und kann damit die Steuereinnahmen um diesen Prozentsatz erhöhen.
Bundesweit machen das fast alle Kommunen, um so ihre Haushalte zu finanzieren. Die Spannweite der Hebesätze liegt in Sachsen-Anhalt bei 100-700%, wie zum Beispiel in Barleben. Das Bundesfinanzministerium hat bereits versprochen, dass es keine Mehrbelastungen für Grundstückseigentümer geben soll. Um das sicherzustellen, müssten am Ende die kommunalen Hebesätze nach unten angepasst werden. Doch genau daran zweifelt der Bund der Steuerzahler. Ralf Seibicke.
Und da mache ich mir keine Illusionen. Erhöhen geht schnell. Da sind die Stadträte und Gemeinderäte immer schnell dabei. Aber wenn es ums Absenken geht, dann läuft das nicht so reibungslos.
Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung teilt diesen Pessimismus nicht. Es sei nicht auszuschließen, dass einzelne finanzschwache Kommunen die Grundsteuerreform ausnutzen werden, um sich, wie Bach wörtlich sagt, einen Schluck aus der Pulle zu genehmigen. Man könne das aber nicht auf alle Kommunen übertragen. Es werde keine großen Mehrbelastungen geben, prognostiziert der Ökonom. Ähnlich sieht es Jürgen Leindecker vom Städte- und Gemeindebund in Sachsen-Anhalt.
Die Befürchtung ist nicht gerechtfertigt. Wir stehen ja in einer politischen Verpflichtung, eine sogenannte Aufkommensneutralität herzustellen. Das heißt, innerhalb einer Stadt wird es Verschiebungen geben, aber nicht eine generelle Erhöhung der Grundsteuern.
Die Grundsteuer berechnet sich anhand des Wertes einer Immobilie. Die Berechnung ist hochkomplex. Die Formel lautet, allgemeinverständlich formuliert, der Wert des Grundstücks multipliziert mit dem Hebesatz der jeweiligen Kommune.
Ich denke, dass, wenn die Parameter ordentlich bemessen sind und wenn das ordentlich umgesetzt wird, eine Gerechtigkeit zwischen den Eigentümern von Häusern und Wohnungen und Ähnlichem auch stattfindet.
Ein anderer Streitpunkt der Grundsteuerreform ist die sogenannte Öffnungsklausel, mit der die Bundesländer künftig von der Bundesgesetzgebung abweichen können. Das heißt, jedes Land kann selbst über die Regeln der Grundsteuer entscheiden. Bayern will es in Anspruch nehmen. Das hat zumindest CSU-Ministerpräsident Markus Söder bereits angekündigt. In Sachsen-Anhalt dagegen prüft man es noch. In Barleben winken viele Menschen beim Thema Grundsteuer nur ab.
Wir wissen nie, was hinten mehr rauskommt.
Die Verunsicherung der Menschen in Ostdeutschland ist jedenfalls groß. Bis zum Ende des Jahres muss das Gesetz stehen. Andernfalls dürfen die Kommunen 2020 keine Grundsteuer erheben, was gerade für den ländlichen Raum eine Katastrophe sein dürfte.
Am 1. September sind die Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg. Und zur Stunde gibt der sächsische Landeswahlausschuss bekannt, welche Parteien zur Wahl zugelassen sind bei der Wahl in Sachsen. Vorab wurde bekannt, dass es bei der AfD formale Probleme gibt. Und zwar deshalb, weil sie an zwei Wochenenden ihre Landesliste aufgestellt hatte. Bastian Brander, unser Landeskorrespondent in Sachsen. Was wurde denn genau beanstandet?
Ja, Sie haben es gesagt, formale Gründe, wie so eine Liste aufgestellt werden muss, ist ja genau gesetzlich geregelt. Und ob das alles bei der AfD zutreffen würde, ist fraglich. Es ist per se nicht verboten, das an zwei Wochenenden zu machen. Aber genau, bei der AfD war das gar nicht so geplant. Sie war bei der ersten Versammlung im Februar nur bis Platz 18 gekommen. Daraufhin gab es eine weitere Versammlung 5 Wochen später. Und dort ist es wohl so gewesen, dass zum Beispiel nochmal über das Wahlverfahren abgestimmt wurde. Und es gab auch 2 unterschiedliche Versammlungsleiter an den 2 Wochenenden, nach allem, was man gehört hat. Das Gesetz geht aber von einer Person aus. Und die Frage, die im Raum stand, hatten die Kandidaten auf der 2. Versammlung die gleiche Chance wie auf der 1. Das ist eben eine Grundvoraussetzung, um so eine Liste fair aufzustellen. Das alles ist sehr, sehr wichtig, weil wenn solch eine Liste zugelassen würde, die anfechtbar ist, dann würde eine Wahl angefochten werden und müsste eventuell wiederholt werden.
Und was ist jetzt genau dabei herausgekommen?
Ja, vor wenigen Minuten hat der Landeswahlausschuss darüber abgestimmt und hat jetzt beschlossen, die AfD darf tatsächlich nur mit einer der beiden Listen antreten, also nur die mit den Plätzen 1 bis 18. Die AfD ist also zur Landtagswahl zugelassen, aber eben nur mit dieser einen Liste mit 18 Plätzen, und aufgestellt hatte sie ja insgesamt 61 Kandidaten.
Welche Folgen hat das jetzt für die AfD?
Also die AfD kann trotzdem an der Wahl teilnehmen und wird den Umfrageergebnissen auch sicher einziehen. Die Umfragen sehen sie derzeit bei 25-26%. Das wären ungefähr 30 Abgeordnete. 18 Listenplätze haben wir jetzt nur. Es sollten mehr sein. Es gibt dazu noch mögliche Direktmandate, aber da gibt es Überschneidungen. Aussichtsreiche Direktkandidaten stehen an der Spitze der Liste. Und normalerweise ist es ja so, wenn der Spitzenkandidat, sagen wir mal, auf Platz 1 direkt gewählt wird, dann rutscht jemand anders nach. Und das wird jetzt hinten nicht mehr aufgehen, weil eben nach Platz 18 Schluss sein dürfte. Also man kann davon ausgehen, dass die AfD mit weniger Abgeordneten in den Sächsischen Landtag einziehen wird, als wenn sie es geschafft hätte, eine formal korrekte Liste mit mehr als den jetzt zugelassenen 18 Plätzen aufzustellen. Ja, so ist das Signal, dass es der AfD auch nach 5 Jahren im Landtag nicht gelungen ist, formal korrekt eine Liste aufzustellen. Und erwartbar wird auch sein, dass sich die AfD, die ja immer auf die Einhaltung der Regeln pocht, jetzt als Opfer geben wird, dagegen protestieren wird. Das gibt also nochmal ja eine besondere Schärfe 2 Monate vor der Landtagswahl hier in den beginnenden Wahlkampf.
Herr Brandau, wollen wir an der Stelle noch auf eine Veranstaltung schauen, die gestern in Chemnitz stattgefunden hat, das Festival Kosmos Chemnitz. Die Stadt war ja im letzten Jahr viel in den Schlagzeilen wegen rechtsextremer Demonstrationen und rassistisch motivierter Übergriffe. Was kann denn eine solche Veranstaltung wie die gestrige bewirken?
Ja, ich habe gestern mit den Menschen dort gesprochen oder mit vielen unterschiedlichen Menschen, und die Meinung war, es ist wichtig, es geht immer ein Signal von so einer Veranstaltung aus. Da waren ja gestern etwa 50.000 Menschen bei Konzerten, aber eben auch bei Diskussionsrunden. Es gab Kunst, Workshops und Lesungen. Es war eine sehr ausgelassene Stimmung, eben das Gegenteil, was wir im letzten Sommer so oft erlebt haben. Viele haben mir gesagt, das hat ihnen gut getan, eben ein Signal geht davon aus. In Chemnitz bewegt sich etwas, Chemnitz zeigt Gesicht. Es gibt ja dort auch schon immer Menschen, die sich eben gegen den Rassismus, gegen den Rechtsextremismus dort einsetzen. Die haben es nicht immer leicht gehabt. Aber die Aussage war eben gestern, das war, so sagte es jemand, ein Sprung, ein kleiner Sprung im Vergleich zu den vielen kleinen Schritten, die eben sozusagen im täglichen Leben, im Umgang miteinander gegangen werden müssen, also in dieser kontinuierlichen Arbeit. Aber das hilft natürlich ungemein den Leuten, die sich da gegen Rassismus einsetzen, die irgendwie die Stadt aktiv nach vorne bringen wollen, wenn Künstler vorbeikommen und sie unterstützen, wenn dann Herbert Grönemeyer oder viele andere kommen. Das ist sicher kein Wundermittel, aber es unterstützt eben all die Menschen dort sehr.
Bastian Brandau, unser Landeskorrespondent in Sachsen, einmal zur Landeswahlliste und der Entscheidung des Landeswahlausschusses und zu der Veranstaltung Kosmos Chemnitz. Ganz herzlichen Dank. Das rauschende Ballkleid, schicker Anzug, eine Stretch-Limousine, große Abschlussbälle, die ein Vermögen kosten. Abi-Bälle sind zu einem richtigen Luxusspektakel geworden. Warum ist das so und wollen das die meisten auch wirklich so?
Man hat ja nur einmal Abi-Ball.
Genau, aber lässt sich auch was kosten. Viele wollen das und sagen, wir haben einmal Abi-Ball, aber es gibt auch kritische Stimmen, auch gerade auf Elternseite manches Mal. Und die Karten sind halt nochmal deutlich teurer als die Jahre davor und es wird halt ein großer Aufwand dafür betrieben. Und das sehen halt nicht alle ein, einfach für einen Abend das zu zahlen. Und dazu kommen halt noch verschiedene Outfits für Zeugnisvergabe, Bötchenfahrt und so weiter. Und dann Aftershow-Party und das steht halt für manche nicht im Verhältnis einfach.
Feiern wie in Hollywood und auch zahlen wie in Hollywood. Luxus-Event Abiball. Unser Thema morgen im Wochenendjournal ab 9.10 Uhr mit meinem Kollegen Henning Hubert. Das war Deutschland heute mit Jessica Sturmeck. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag.